Ein herzlich willkommen und grüß Gott zur heutigen Sendung Höre Israel, sagt Ihnen Claudia Silberhorn. In dieser Sendung betrachten wir jeden Freitag die Bibeltexte, die wir in der Messe vom kommenden Sonntag hören werden. Wir werden heute alle drei Messtexte, das heißt die zwei Lesungen und den Evangeliumstext gemeinsam mit unserem Referenten Pater Hermann Josef Hubka aus dem Kloster Waghäusel betrachten. Und dazu darf ich Sie wieder einladen, die Texte selbst zur Hand zu nehmen. Vielleicht ist es Ihnen möglich, dass Sie jetzt Ihre eigene Bibel aufschlagen oder Sie sind unterwegs und haben Ihr Handy mit Internetanschluss. Dann können Sie auch die Texte online abrufen. Papst Franziskus hat uns auch immer wieder ermutigt in seinen Ansprachen, auch wenn wir unterwegs sind, immer ein kleines Evangelium bei uns zu tragen, um uns so mit dem Wort Gottes immer und überall zu jeder Zeit beschäftigen zu können. Der kommende Sonntag, das ist der 10. Sonntag im Jahreskreis. Und die Texte, die wir jetzt gleich hören werden, die erste Lesung ist aus dem ersten Buch der Könige im Kapitel 17, die Verse 17 bis 24. Die zweite Lesung dürfen Sie einmerken im Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 11 bis 19. Und das Sonntagsevangelium ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, auch dort ab den Versen 11 bis 17. Ich weiß wohl, dass viele Menschen heute nicht mehr glauben können, dass Gott wirklich in unsere Lebenssituation eingreift oder dass sie es auch nicht glauben wollen. All die Geschichten, die wir in den Evangelien hören, ob das wie in dem heutigen Evangelium die Totenerweckung ist, ob das die Hochzeit zu Kana ist, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt, ob das die Brotvermehrung ist, wo Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer satt gemacht hat. All diese Geschichten wollen uns Mut machen, an einen Gott zu glauben und mit einem Gott zu rechnen, der in unser persönliches Leben eingreift und Tatsachen schafft, ja, der das Leben der Menschen verwandelt. Und heute von diesem Evangelium her, das Leid, das du trägst, das sie tragen, das ist Gott nicht egal. Gott setzt gegen unser Leid sein Mitleid. Und sein Mitleid besteht in ganz vielen liebevollen Einzelheiten. Aber es besteht auch darin, dass er das Geschick wendet, dass er eingreift und Fakten schafft. Und dieser gleiche Gott, von dem wir da heute hören, er ist auch für uns heute, jetzt und in alle Ewigkeit da. Herzlich willkommen in der heutigen Sendung, Pater Hermann Josef Hubka, an Sie nun das Wort.
Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zusammengekommen, uns einzustimmen auf den 10. Sonntag im Jahreskreis. Und so hören wir eine Lesung aus dem ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. In jenen Tagen erkrankte der Sohn der Witwe, bei der Elia wohnte. Die Krankheit verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem mehr in ihm war. Da sagte sie zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekommen, um an meine Sünde zu erinnern und meinem Sohn den Tod zu bringen. Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn in das Obergemach hinauf, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann rief er zum Herrn und sagte: Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen? Hierauf streckte er dreimal über den Kranken sich hin, rief zum Herrn und flehte: Herr, mein Gott, lass doch das Leben in diesen Knaben zurückkehren. Der Herr erhörte das Gebet Elias. Das Leben kehrte in den Knaben zurück und er lebte wieder auf. Elia nahm ihn, brachte ihn vom Obergemach in das Haus hinab und gab ihn seiner Mutter zurück mit den Worten: Sieh, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn wirklich in deinem Munde ist. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, eine faszinierende Geschichte haben wir gehört, aber auch eine Geschichte mit großer Not. Normalerweise hätte Elia eigentlich aufgeben müssen, sagen müssen, da kann man nichts machen und vielleicht fortgehen müssen, klein beigeben müssen, alles so etwas. Und stattdessen ruft er zum Herrn. Dieser Mann muss ein gewaltiges Gottvertrauen gehabt haben. Können wir uns selbst in vergleichbaren Situationen wiederfinden? Für uns ist es auf jeden Fall gut, in allen Situationen zum Herrn zu rufen. Das muss jetzt nicht nur unbedingt so etwas sein, sondern es gibt ja vieles anderes, was uns wirklich etwas ausmacht. Es könnte auch sein, dass einmal ganz unvermittelt Anfechtungen oder Versuchungen auf uns zukommen, dass irgendetwas uns umschwirrt und durcheinander macht. In diesen Fällen, was auch immer es sein mag, immer zum Herrn rufen und sich an solche Geschichten aus der Heiligen Schrift erinnern und wissen, das gilt auch noch heute. Und bevor man irgendwelche Sachen macht oder aufgibt, zum Herrn rufen, kommen, es ihm sagen, auch wenn's ganz unwahrscheinlich ist. Er wird helfen. Vielleicht wird er anders helfen, als wie wir sonst gewohnt sind und so. Aber da ist unser Anker, wo wir uns immer festmachen können. Und wir können sogar auch einmal diesen Vorwurf noch sehen, der da im Raum steht. Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Bist du nur gekommen, um an meine Sünde zu erinnern und meinem Sohn den Tod zu bringen? In einem solchen Umfeld, mit solchen Worten, da lässt sich's nicht leicht leben. Da könnte man aufgeben, da könnte man verzweifeln, alles Mögliche könnte man da. Und wir haben jetzt hier die Lösung gesehen. Und bei uns wird es bestimmt wieder anders sein. Immer auf die einzelne Situation bedacht. Aber bleiben wir dran. Und im Übrigen ist der Herr ein Gott des Lebens und nicht irgendjemand, der uns nur fertig macht oder straft oder gar herunterzieht. Es wird uns manchmal solches herübergebracht von allen möglichen Seiten und wir hören es da und dort und wie die Kirche ist und alles Mögliche. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann dürfen wir uns an diese Dinge erinnern, die hier in unserem Text stehen. Und hier haben wir von autoritärer Seite belegt, dass der Herr in dieser Weise zu uns steht. Und wenn es drauf ankommt, dann dürfen wir auch kommen. Das muss etwas ganz Wichtiges sein für unser geistliches Leben. Das muss für uns eigentlich so sein, wie so ein Wissen, das nicht irgendwo vielleicht nur leer im Raum steht, sondern reale Praxis. Also, wenn einmal wirklich die kritische Situation kommt, zum Herrn gehen, sich an ihn wenden, einfach zu ihm rufen und er wird auch dir zur Seite stehen.
Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Sie sind dabei in der Sendung Höre Israel, die gemeinsame Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Und wir hören jetzt die zweite Lesung und dazu die Ausführungen unseres heutigen Referenten, Pater Hermann Josef Hupka aus dem Kloster Waghäusel.
Zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater im ersten Kapitel. Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk. Und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählte und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. 3 Jahre später ging ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, Paulus erzählt aus seinem Leben erstaunliche Dinge. Wir haben ja schon gehört, wie er vom Pferd gefallen ist. Und wir haben auch schon gehört, wie er in früheren Jahren so unterwegs gewesen ist als Eiferer und wie er da so schwierig für die Christen gewesen ist in der allerersten Zeit. Und dann dieser Wandel. Und damit würde es man vielleicht einfach so stehen lassen und würde sagen, dann wurde halt alles gut. Aber es ist für uns auch wichtig, den weiteren Weg zu betrachten. Der ist nämlich nicht so einfach und sehr besonders. Was würden wir denn da normalerweise annehmen? Wir würden denken, jetzt haben wir's, jetzt geht's los. Jetzt werden wir die Welt aus den Angeln heben. So war es nicht. Nach Arabien ist er gegangen. Mehrere Jahre. Was war denn da wohl in Arabien? Das war für ihn die Zeit der Vertiefung. Und ich würde sagen, nicht einfach nur des Theologiestudiums, so wie man es heute sieht. Sondern das war vielmehr eigentlich eine Zeit wo der ganze Mensch noch einmal innerlich gearbeitet hat und neu geworden ist. Und das war ja bei Paulus wohl auch sehr notwendig. Denn es ist ja so, man bekommt alle möglichen Gewohnheiten drauf, man hat auch ein Gottesbild und je nachdem ist es mal notwendig, mit dem zu arbeiten. Paulus hatte auch schon, bevor er vom Pferd fiel, ein Gottesbild, eine Vorstellung von Gott und das war sicher nicht die schlechteste zunächst einmal. Wenn wir das Gesetz Mose betrachten, dann stellen wir fest, dass da ein großer Fortschritt drin verborgen ist. Und wenn wir dann die ganzen Geschichten vergleichen von den anderen Völkern, von Edom, von Midian, von Moab und eben aus dem ganzen Umfeld des Nahen Ostens, wenn wir unseren Blick auf Astarte werfen, wenn wir unseren Blick auf den Moloch werfen und wenn wir von dem ganzen Hauen und Stechen hören, das da unter den Völkern des Orients gewesen ist, von den Baalspriestern, von den Menschenopfern. Und wenn wir demgegenüber jetzt sehen, was der Herr aus seinem auserwählten Volk hat machen wollen, dann sehen wir einen riesen Fortschritt. Und unter dieser Rücksichtnahme verstehen wir sicherlich auch Paulus anders, der nicht weiter sehen konnte, nicht weiter gedacht hat, der eigentlich auf dem Stand gewesen ist, wie man es eben damals allgemein im Volk Israel gekannt hat und darüber hat er gekämpft. Und dann kommt dieses ganze Weitere dazu, dass der Herr noch so viel mehr von sich zeigt und den Menschen mitteilen möchte. Das möchte verarbeitet sein. Dazu braucht es Zeit, das geht nicht in 10 Minuten. Das ist eigentlich auch so ähnlich wie schon in den staatlichen Geschichten oder überhaupt in der Historie insgesamt. Wir haben das auch gemerkt, so zum Beispiel nach der politischen Wende. Da waren manchmal die Meinungen, dass jetzt alles anders ist und jetzt wird da und dort die Demokratie eingeführt und dann ist alles in Ordnung und dann leben sie glücklich und wenn sie und so weiter. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Die Dinge möchten verarbeitet sein, die Dinge möchten nachvollzogen sein, die möchten erlebt sein. Wir haben vorher die Lesung von Elia gehört. Wenn man einmal den Herrn in einer solchen Weise gehört hat und erlebt hat, dann wird doch die Beziehung zu ihm ganz anders. Solche Sachen in vergleichbarer Weise hat Paulus gebraucht, um überhaupt tiefer einsteigen zu können, um das alles tiefer zu verstehen. Wer weiß, was da in Arabien alles gesprochen wurde, was da alles erlebt wurde. Das sind ganz sicher viele Dinge gewesen, die er mit dem Herrn erlebt hat und mit dem Herrn auch durchgesprochen hat. Und im Grunde ist das für uns alle auch notwendig und ganz ähnlich. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir schon hineingewachsen sind in diese Dinge. Und es ist nicht gesagt, dass da aber eine lebendige Glaubenserfahrung im Raum steht. In unserem Land sind überall Kirchen und überall irgendwelche geistlichen, religiösen Monumente, alte Dome, die zum Teil sehr belebt sind. In manchen Landstrichen sind sie auch mehr oder weniger leider nur Museen, wie auch immer. Aber es ist für uns wichtig, dass wir alle auch tiefer einsteigen, dass wir den Herrn anfangen zu bitten um solche Erfahrungen. Es ist auch am wenigsten das Theologiestudium an sich, sondern es ist, dass wir lernen und hineinwachsen, mit dem Herrn zu leben und dass er allmählich unser Inneres umgestalten kann. Und dass wir allmählich nicht nur das geistliche Leben gewinnen, sondern das ewige Leben. Dass uns sich das allmählich immer mehr erschließt. Dass wir Zugang finden zu der Gemeinschaft der Heiligen. Das braucht ein bisschen Zeit. Wenn wir mal ehrlich sind, dann sind wir zwar vielleicht auch so im Kirchenumfeld und so weiter, aber die Erfahrungen sind oftmals bei uns doch eigentlich eher schwach. Wir brauchen jetzt nicht nach Arabien zu gehen wie Paulus, sondern wir dürfen jetzt den Herrn bitten, dass er uns einfach an unserem Platz die geistlichen Erfahrungen ins Herz legt. Und dass wir langsam, langsam vorankommen und hineinwachsen, den Herrn besser kennenlernen und auch an die entsprechenden Stellen hingeführt werden. Er ging ja dann nach Damaskus zurück und hat es wohl nochmal gedauert. 3 Jahre später ging ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen. Und dann blieb er 15 Tage bei ihm. Vielleicht könnte es bei uns irgendwo ähnlich sein. Wir sind schon die ganze Zeit irgendwo unterwegs, aber haben den entsprechenden Zugang noch nicht gefunden. Und gerade wenn du jung bist, nehmen wir mal an, du bist vielleicht 17 oder 20 oder so ähnlich, könnte es nicht sein, dass irgendwo in dieser Zeit herum der Moment kommt, wo der Herr dich mal wohin schickt und wo du deine ganz große Erfahrung machen kannst, wo du deinen geistlichen Lehrer findest, der dich irgendwo noch ganz viel weiterbringen kann. Da ging also dieser Paulus dann nach Jerusalem hinaus und da hat er wohl gehört, da ist dann dieser Kephas. Der muss sehr besonders sein. Die haben schon viel von dem erzählt. Und jetzt war die Zeit endlich da. Jetzt war sie günstig. Und er hat gemerkt, es ist frei. Und es ist auch im Sinne Gottes, jetzt einmal loszugehen. Und dann ging er dahin und da hat Kephas vielleicht einen Vortrag gehalten. So würde man heute sagen. Und dann war das dermaßen gut und wichtig und tiefgehend, dass man da nicht abends wieder heimgefahren ist, sondern da ist man gleich geblieben. Und dann 15 Tage lang. Was war wohl in diesen 15 Tagen? Vielleicht ist erst einmal ausführlich gebeichtet worden. Und dann die ganzen geistlichen Gespräche. Es gab bestimmt viele Fragen. Und diese Fragen, wie werden sie wohl gewesen sein? Vielleicht haben wir auch unsere eigenen Fragen im Raum. Wenn es um Kirche geht, meinen Sie, dass er dann gefragt hat, warum die Pfarrer nicht heiraten dürfen? Oder dergleichen Ähnliches? Ganz bestimmt nicht. Der hat ganz andere Dinge gefragt. Der wollte alles wissen über den Herrn und über die Liebe Gottes und über den Himmel und über das Heiligwerden und über die Wunder und über den Heiligen Geist und über die Gnaden und über die Heiligen und eben alles über den Herrn. Und zwar nicht, weil man das so macht oder weil man das vielleicht gebraucht hat, um irgendwie eine Arbeit zu schreiben oder so etwas, sondern das Herzensbedürfnis aus dem Innersten. Und dann hat er den Jakobus kennengelernt. Da wird es dann noch einmal ähnlich gewesen sein. Und so ist er dann hineingewachsen in diese Gemeinschaft der Großen. Schauen wir noch einmal auf Elia zurück. Wie einfach ist er vorgegangen, als die Not so groß gewesen ist. Das ist der Weg. Das sind die ersten Schritte. Und in einer ähnlichen Weise dürfen wir auf den Herrn vertrauen, auf ihn zugehen, und wir werden immer noch mehr von ihm kennenlernen. Vielleicht wissen wir bis jetzt nur ganz wenig. Dann machen wir gar nichts. Wir werden jetzt nicht einfach losmarschieren auf eigene Faust und so, sondern wir werden ihm einfach sagen, Herr, nimm uns an der Hand, führe uns weiter, zeige uns mehr. Wir wollen mehr. Wir wollen alles. Wir wollen ganz eingeführt werden in deine Gnade. Da ist meine Hand. Ergreife sie und führe mich auf den Weg des Heiles. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas im 7. Kapitel. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin, fasste sie an, die Träger blieben stehen. Und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, der Jüngling von Nain. Er war tot. Da war nichts mehr zu machen. Und es war natürlich große Trauer und ein Leichenzug war es. Schlimme Situation. Und der Herr kam und er ist ja vielleicht jetzt noch nicht einmal gebeten worden, sondern er kam halt dazu und die Menschen waren fast nicht imstand, irgendetwas zu sagen. Und er ging zur Bahre hin und fasste sie an. Allein das ist eigentlich schon eine Sensation. Man darf doch keinen Toten berühren. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man unrein. Damit hat er eigentlich alles über den Haufen geworfen. Und zu der Frau hat er gesagt, weine nicht. Wir haben dann andere Geschichten, zum Beispiel auch bei diesem Töchterchen des Jairus, wo dann schon die Klageweiber da gewesen sind. Das war nicht so eine stille besinnliche Geschichte, sondern da ging ziemlich was. Das war sehr laut wahrscheinlich. Und auch wenn er dahin geht und das sagt, da hat er mit Sicherheit Unruhe gestiftet. Und da war mit Sicherheit alles wieder mal irgendwo dran, vielleicht richtig laut loszulegen und zu schreien. Vielleicht war auch das Schimpfen dann schon nicht weit. Die Träger blieben stehen. Er hat den ganzen Zug aufgehalten. Er hat die ganze Ordnung durcheinander gebracht. Er hat dann auch diese ganze Szene gestört. Wenn man ihn vielleicht noch nicht gekannt hat, da können Sie sich die Reaktion der Leute schon vorstellen. Und dann sagt er, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, wenn so etwas praktisch passiert. Irgendwo auf dem Friedhof oder so. Und wenn unser einer da jetzt vielleicht so irgendwie etwas sagen würde, würde man eigentlich davon ausgehen, da passiert ja nichts, der ist ja tot. Würde man eigentlich die Krise kriegen. Aber hier war es anders. Und da richtet sich der Tote auf, begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Die sagen das dann in der Heiligen Schrift immer so vornehm. Alle wurden von Furcht ergriffen und priesen Gott. Aber jetzt mal ganz praktisch, stellen Sie sich vor, was da los war, wie das zugegangen ist. Und auch dieses ganze Geschrei, und da sind ja vielleicht dann noch viel mehr Tränen geflossen und dergleichen. Letztendlich geht's hier aber auch noch auf etwas anderes hinaus. Da hören wir so diese Worte, wie er sagt, steh auf. Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Das geht nicht nur jetzt um den körperlichen Tod, sondern es geht auch um das geistliche Leben. Vielleicht ist da irgendwo ein geistliches Leben noch überhaupt nicht in Gang gekommen. Und vielleicht ist man damit dann gewissermaßen, vorsichtig ausgedrückt, geistlich auch mehr oder weniger tot. Und da könnte nun der Herr einmal kommen und könnte einen solchen Kraftakt setzen in einem Leben. Könnte es nicht sein, dass der Herr heute einmal zu dir kommt und dir ins Herz legt: Ich befehle dir, junger Mann, steh auf und lass diese ganzen Runterzieher zurück und lass das, was eigentlich bisher dich irgendwo festgehalten hat, im ganz Kleinen und in dem ganz Elenden, lass das zurück. Du bekommst jetzt Sendung. Du bekommst jetzt Berufung. Wir haben mehrfach in den heiligen Geschichten solche Berichte, wie das zugegangen ist. Ich erinnere mich da immer wieder an den heiligen Johannes von Kronstadt in Russland. Der war als Kind so unscheinbar. Der hat zwar gelebt, aber da war eigentlich nichts. Es war ein ganz unglückliches und unscheinbares Dasein von einem unbegabten Schüler, der überhaupt nichts zu Wege gebracht hat. Und der da halt irgendwo so am Rande ein kümmerliches Dasein geführt hat. Und irgendwann in einer Nacht kam etwas Vergleichbares. Und ab da ging es voran. Und ab da ist aus diesem nahezu gar nichts der ganz große Heilige Russlands geworden. Und es ist bei vielen so, die aus eigentlich solchen unscheinbaren Verhältnissen, wo gar nichts gewesen ist, eines Tages den Ruf des Herrn erfahren haben und dann ein reiches geistliches Leben zur Heiligkeit draus geworden ist. Vielleicht fühlst du dich auch so ähnlich. Und mir kommt da also auch die Geschichte in Erinnerung, wenn ich so zurückdenke an die Schulzeit. Da war immer der Schulweg. Und das war damals auch wahrhaftig nichts Besonderes. Da war keine große Perspektive da. Da war eigentlich nicht viel. Und wenn ich da so den Weg runtergegangen bin, da kam dann immer so eine Schreinerei. Und dann war da an dem Haus so eine Statue in so einem Erker drin vom heiligen Josef. Bin ich da immer dran vorbeigelaufen. Und als wir Kinder waren, da hatten wir das große Buch, so haben wir immer gesagt. Das war so ein Buch mit Geschichten für das Leben. Es war uns ganz wichtig. Und dann war da die Geschichte drin von einem Buben. Bei dem war das halt auch nicht so besonders. Da ist auch nicht viel gelaufen. Die Schule war auch nur mäßig und man hat irgendwie ein bisschen Angst gehabt vor der Zukunft und konnte sich eigentlich nur schlecht vorstellen, dass da mal irgendwie etwas wirklich in Gang kommt. Und irgendwann kam der mal auf den Trichter, nach dem heiligen Josef zu schauen. Und hat dann gesehen, da ist was gewesen, der heilige Josef, der hat was gekonnt. Und der war gut und der war auch so liebenswürdig. Und dann hat er gesagt, heiliger Josef Zimmermann, hilf mir, dass ich auch was kann. Und das war's. Und so ist er dann in die Schule gelaufen und irgendwie zuerst einmal gar nichts, aber nach und nach kam dann doch etwas Inneres in Gang. Und dann kam ich also da wieder an der Schreinerei vorbei, und da war wieder die Statue in dem Erker und dann habe ich mich an diese Geschichte erinnert. Und dann habe ich das auch gesagt. Heiliger Josef Zimmermann, hilf mir, dass ich auch was kann. Und das waren so die Anfänge, vielleicht mit 9 oder mit 10 Jahren oder so ähnlich. Damals konnte man sich noch nicht viel vorstellen, wie das ist in der Welt insgesamt und so weiter. Aber das war doch wichtig. Und das ist geblieben und das waren sicherlich die ersten Schritte. Und da ist dann vieles, vieles im Lauf der Jahre nachgekommen. Und irgendwann kam dann dieser Satz, den wir auch hier im Evangelium gehört haben. Ich kann mich eigentlich noch sehr genau erinnern, wie das auch bei mir selbst gewesen ist. Es war an einem Sonntag gegen Abend. Da hat mich der Herr auch einmal wohin geschickt. Und da war dann eine ganz wichtige Begegnung. Und es war sogar eigentlich ganz ähnlich, wie wir es auch bei Paulus gehört haben. Und ich habe dann da erst einmal wirklich ein paar Tage Zeit verbracht, wo die wichtigsten geistlichen Dinge auf einmal im Raum gestanden sind und Stück für Stück durchgesprochen werden konnten. Wenn man dann so weiter überlegt, dann ging der Weg halt seine Gänge und wir hatten damals einen guten Freundeskreis und irgendwann kam dann eben im Orden das Noviziat und dann das Theologiestudium und die Dinge, die sind für mich eigentlich ein Stückchen hier vergleichbar. Da heißt es auf der einen Seite, steh auf und mach dich auf den Weg. Und lass mal die Toten ihre Toten begraben und so weiter. Und dann war da sicherlich eine gewisse Zeit auch des geistlichen Arbeitens und des geistlichen Erkennens. Und dann kommt die Zeit der Aussendung. Und da war sicherlich auch so manches an geistlichem Erfahren und Erforschen drin. Und da war das Gespräch mit dem Herrn, das musste alles entdeckt werden. Und dann gab es auch so manche Krise, die nicht aus eigener Kraft einfach gelöst wird, sondern da wird man dann hingeführt und auch zurückgeworfen auf den Herrn. Schauen wir nochmal auf die Elia-Geschichte zurück. Was hätte er denn machen sollen? Aus eigener Kraft. Und dann kam dieser innere Impuls. Geh zum Herrn mit ihm. Sprech mit Gott über ihn. Und bete mal für ihn. Hab Gottvertrauen. Nehme mal die ganze Autorität deines geistlichen Weges in Anspruch. Bitte den Herrn um ein Wunder. Bitte ihn um sein Wirken. Und sei darüber nicht zu einfach strukturiert. Es geht nicht einfach nur um den Komfort, sondern es geht darum, dass wir die ganze Größe und Majestät des Herrn kennenlernen. Letztendlich geht es wie immer darum, dass die ganze Menschheit zum Herrn findet und bei ihm dann beheimatet sein darf. Dass die Menschheit heil wird, dass wir reif werden in der Gemeinschaft der Heiligen vor den Thron Gottes zu treten. Hier auf der Erde haben wir unser Übungsfeld. Und hier haben wir auch noch einiges kaputt und verletzt und erneuerungsbedürftig und unheil und so. Und der Herr, er möchte mit uns systematisch gehen, damit wir mit diesen Dingen fertig werden. Damit wir durchkommen und zwar nicht aus Menschenkraft, sondern mit ihm zusammen. In unserer Eigenschaft als Kinder Gottes auf dem Weg zur Heiligkeit. So möge der Herr uns an der Hand nehmen, uns segnen und führen auf unserem Weg. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka.
Ich möchte Ihnen wieder von Herzen danken, Pater Hermann Josef Hubka, für die heutige Sendung, die Sie uns und unseren Hörern geschenkt haben, um gemeinsame Schritte der Vorbereitung zu gehen auf den kommenden Sonntag hin, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich möchte jetzt an das Ende dieser Sendung noch ein Segensgebet setzen, das auch nochmal das Evangelium vom Sonntag aufnimmt. Gott, der den Sohn der Witwe, der schon vor das Stadttor gebracht war, auferwecken wollte, schütze die Pforten eures Leibes mit seinem Segen und verteidige sie gegen den Angriff aller sichtbaren und unsichtbaren Feinde. Und so wie er damals jenen Jüngling von Erbarmen bewegt zum Leben zurückführte, so möge er euch, die ihr tot seid durch Sünde, zurückrufen zu seiner Gnade und schenke euch seine Vergebung durch die Buße der Sünder. Auf dass der große Prophet, der sich durch seine Menschwerdung freundlich um das Menschengeschlecht gekümmert hat, mache, dass ihr den Weg der Fehler verlasst und dem Pfad der Tugenden folgt, damit ihr bei der Auferstehung der Toten die Freuden des Himmels erhaltet. Amen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Silberhorn.